Hallo Herr Zehe.
Hallo Frau Stelter.
Na, wie geht's Ihnen?
Och, ganz gut.
Das freut mich. Herr Zehe, wir müssen reden.
Oha.
Wir müssen dringend reden. Ich kriege immer mal wieder Fragen, gerade wenn sich Bekannte von mir gerade darüber klar werden, dass mein Göttergatte, was Sie ja sind, Herr Zehe.
Ich glaube ja.
Also ich war dabei.
Ich auch.
Ich bin davon überzeugt, wir sind verheiratet. Scheiße. Okay, nein, ich lenke ab. Nein, ich bekomme immer wieder Fragen, wie blind ist der denn und wie macht der das denn? Also, ne, kann er tatsächlich gar nicht sehen oder wie ist denn das und so weiter? Und weil ich keine Lust mehr habe, das immer zu beantworten, bist du jetzt dran.
Okay.
Also, ich fange gleich mal an mit, wie blind bist du denn eigentlich?
Das finde ich eine sehr schöne Frage. ich bin ganz blind. Also.
Also ganz blind im Sinne von, du siehst auch kein Licht?
Nein, das nicht ganz. Also insofern stimmt es nicht ganz, dass ich ganz blind bin. Ich bin fast ganz blind. Aber ich sage, ich bin so blind, dass es für 100% ausreicht. Einfach mal kurz für die Genetiker unter uns, haben wir ja wohl einige, das habe ich mir mal sagen lassen. Ich habe eine von Geburt an bestehende Blindheit, die sich Lebersche Amaurose nennt. Amaurose steht für Blindheit und Leber ist der Mensch, der das Ding das erste Mal beschrieben hat. Heißt im Fachjargon Retinitis congenita Leber. Heißt, es ist eine genetisch bedingte Netzhautstörung. Bei mir ist da auch noch der Sehnerv mit angegriffen. Das ist bei den meisten leberschen Blindheiten, so habe ich mir sagen lassen. Betrifft ca. 20% aller Geburtsblinden weltweit und äußert sich darin, dass 8 bis 10 Wochen nach der Geburt, wo sich bei Kindern normalerweise die Augen nochmal weiterentwickeln, die Augen eben nicht weiterentwickeln. Dieser Entwicklungsschritt also ausbleibt. Der passiert einfach nicht. Sondern im Gegenteil, die Augen entwickeln sich noch mal ein bisschen zurück wieder auf ein früheres Stadium, wachsen dann nur ganz normal mit. Ich habe also ganz normal aussehende Augen. Wenn man mal von der Tatsache absieht, dass ich sie nicht steuern kann und sie gern mal so ein bisschen so rundherum auf Wanderschaft gehen.
Das sieht manchmal ganz lustig aus.
Das glaube ich. ich sehe tatsächlich hell und dunkel. Ich sehe also, ob in einem Raum Licht brennt, ob es Tag oder Nacht ist draußen. Auch unterschiedliche Lichtintensitäten kann ich wahrnehmen. Also ob zum Beispiel es draußen herbstgrau oder strahlender Sommer oder Frühling ist, sowas. Also je nachdem, wie stark so die Lichteinfälle sind oder wie stark die Bewölkung ist. Das kann ich alles sehen. Aber eben keine Farben, keine Kontraste, keine Konturen, sonst gar nichts. Ich kann auch nicht die normale Druck- oder Schreibschrift lesen, also ich kann keine normalen Bücher lesen oder ähnliches. Das ist einfach alles nicht da. Es ist also eine reine Lichtsensorik da. Das heißt, also ich nehme Licht wahr, ob es da ist oder nicht und in welcher Intensität, also in gewissen Abstufungen, ist glaube ich auch nicht ganz so feinrasterig wie bei Sehenden. Und das war's. Also das reicht für 100% Schwerbehinderung.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und genau.
Ja. Das heißt also, du hast noch nie eine Farbe gesehen und so weiter. Aber wie stellst du dir denn sowas vor? Farben zum Beispiel?
Farben kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es gibt sicherlich Unterschiede zum Beispiel zu Menschen, die im Laufe ihres Lebens blind geworden sind. Die können sich Farben vorstellen, auch wenn sie jetzt nicht mehr sehen können. Aber die können mit Farben Begriffen, also richtig so die Eindrücke verbinden, die sie damit früher hatten. Während bei mir das alles einfach nicht vorhanden ist. Ich kann mir Farben also nur merken, indem ich sie mit bestimmten anderen Eindrücken verbinde, sprich mit Beschreibungen, dass zum Beispiel Blau als eine relativ kalte Farbe empfunden wird, Rot hingegen als eine warme, aber auch warnende Farbe, man denke zum Beispiel an die rote Ampel,
ja.
Grün in verschiedenen Abstufungen entweder als sehr angenehm, sprich zum Beispiel grünes Gras, das gerade frisch gemäht ist, oder Giftgrün oder...
Oder Popelgrün.
Genau, also empfunden wird. Oder es gibt eben auch so Farben so wie Quietschorange, wird ja gerne mal genommen. Und oder irgendwelche Lila oder Rosa oder Pinktöne.
Halt ja, so Rosa, da bist du ganz großer Fan von.
Ich, klar, also logisch. Genau, also da kann ich wirklich nur mit Begriffen oder Sinneseindrücken, sprich ne, Geruch von frischem Gras zum Beispiel,
ja,
arbeiten, um mir da Analogien zu schaffen und den Rest einfach nur quasi auswendig lernen.
Aber wie schaffst du es denn dann, dich jeden Tag ordentlich anzuziehen? Also einfach so harmonisch, im Sinne von harmonisch, jetzt nicht irgendwie Unterhose über die Hose oder irgendwie sowas oder Socken über die Hände, sondern tatsächlich, dass das farblich harmonisch irgendwie abgestimmt aussieht.
Ich habe es mir da ziemlich einfach gemacht. Ich bin jetzt kein besonders modebewusster Mensch, sondern Klamotten müssen gemütlich sein und so weiter und müssen mir einfach passen. Und die Farbenwahl ist in den meisten Fällen doch eher gedeckt, sprich blau, grau, auch mal schwarz oder mal ein bisschen farbtupfermäßig, mal ein bisschen gelb oder orange oder sowas dabei, glaube ich. Oder auch mal ein roter Pulli, aber selten. Und das heißt, ich habe eigentlich Klamotten, die beliebig kombinierbar sind. Sprich, ich greife einfach morgens in den Schrank rein und ziehe irgendwas an, worauf ich gerade Lust habe. Und ich kann mir ziemlich sicher sein, dass es zusammenpasst.
Das ist ganz schön schlau gemacht. Aber ansonsten, ich habe mal gesehen, dass du auch ein kleines Gerät hast.
Ja, genau. Das ist ein sogenanntes Farberkennungsgerät. Gibt es inzwischen auch als App für Smartphones, wo es dann mit der Kamera gemacht wird. Ich habe noch so ein altes Teil, also richtig so ein kleiner länglicher Kasten mit einer Kamera am einen Ende. Die hält man dann an ein Kleidungsstück, drückt auf den Knopf und dann hört man so eine schöne Ansage wie sattes Blau oder ja, so dunkles Grün oder sowas in der Richtung. Also das Ding hat irgendwie zig verschiedene Farbabstufungen da drin, also auch Farben, die ich noch nie gehört habe. So Lapis Lazuli Blau oder so. Irgend so ein Ding hat das Ding da
auch. Könnte ich mir so eine Geraten mal nicht mal irgendwie kurz was vorstellen.
Dann sind wir schon zwei, das ist wunderbar. Aber auf jeden Fall, hätte ich, also Klamotten, die zum Beispiel nicht zusammenpassen, müsste ich das einfach auswendig lernen, dass zum Beispiel, weiß nicht, Orange mit Blau nicht geht oder irgendwelche anderen Farbkombinationen, die von Sehnen gerne als beißend oder schreiend bezeichnet werden.
Manchmal auch spuckig.
Oder so.
Und wie stellst du dir jetzt sowas vor wie das Meer? Das hast du ja auch noch nie gesehen, oder? Ne? Da weißt du ja auch nur, das ist eine große Ansammlung von Nass.
Das ist eine große Ansammlung von Nass, die im Zweifelsfall, wenn man versehentlich einen Schluck nimmt, auch ziemlich salzig schmeckt.
Ja.
Ansonsten kann ich dazu nur sagen, hören und selbst erfahren. Sprich, einfach mal an den Strand fahren und ins Wasser gehen.
Barfuß. Wattwandern und so.
Wattwandern in der Nordsee oder...
Das müssen wir unbedingt mal wieder machen. Entschuldigung.
Oder halt einfach mal Badebüchs an und dann ordentlich schwimmen gehen oder so. Ich finde ja, dass sich Salzwasser auch ganz anders anfühlt von der ganzen Konsistenz her als Süßwasser. Also es macht schon einen Unterschied, finde ich, ob ich jetzt an einem Baggersee bin, hier gibt ja hier in Hamburg auch welche, oder tatsächlich am Meer. Ich finde, das Wasser fühlt sich tatsächlich anders an. Und das merke ich durchaus. Also das ist, einfach so eine sehr schöne Erfahrung, finde ich immer. Und da kann ich mir dann halt so was drunter vorstellen, indem ich es einfach erfahre. Ne? Man muss bestimmte Dinge einfach erfahren, die in seiner Umwelt vorhanden sind.
Ja.
Und jetzt so andere Dinge wie Schiffe oder Boote. Gut, Boote kann ich mir noch selber angucken, wenn ich mir irgend so ein kleines Boot dann anfasse. Aber Schiffe, große Schiffe, da helfen dann Modelle weiter.
Ja.
Ne? Also Modelle oder Spielzeug oder sowas von Schiffen oder verschiedenen anderen Dingen, also auch von, zum Beispiel von Fahrzeugen, da habe ich auch als Kind viel gespielt und mir dadurch auch viele Dinge erschließen können und hatte zum Glück dann auch Eltern und Großeltern, die das gefördert haben.
Ja, und auch Tiere, ne?
Ja.
Also Hund, Katze, das stelle ich mir noch ganz einfach vor, sowas hat man in jedem zweiten Haushalt.
Genau.
Und das darf man auch gerne mal kuscheln. Bei Vögeln ist das ein bisschen schwierig. Die lassen sich ja schlecht anfassen.
Genau. Da helfen dann häufig ausgestopfte Tiere, zum Beispiel in der berühmten Biosammlung in der Schule oder sowas weiter. Dass man sich da bestimmte Tiere dann tatsächlich vorstellen kann, indem sie als ausgestopfte Modelle dann begreifbar sind.
Wie sieht das mit Insekten aus?
Ja, das ist dann schon ein bisschen schwieriger.
Es gibt doch so Käfersammler oder also Insektensammler, die ganz, ganz niederträchtig die Insekten einfangen und auf Nadeln aufspießen und dann irgendwie hinter irgendwelche Fenster spaßen. Sowas durftest du nicht anfassen, ne?
Nee.
Ich glaube, sowas möchtest du auch gar nicht.
Nee, das möchte ich auch nicht. Ich habe mich zum Beispiel in der 9. Klasse in Bio auch geweigert, Rinderaugen zu sezieren, um den inneren Aufbau eines Auges näher kennenzulernen. Also das habe ich mich dann tatsächlich geweigert, das anzufassen. Da habe ich dann gesagt, da begnüge ich mich dann lieber mit der Theorie, wie ein Auge aufgebaut ist, das reicht mir.
Der Kelch ist ja Gott sei Dank an mir vorübergerollt. Das musste ich persönlich nie machen. Warst du das nicht, der mir mal erzählt hat, mit einer Schlange oder so?
Das war bei einer Freundin aus Essen. Die hat zwei Schlangen als Haustiere in einem Terrarium. Und die eine von denen ist so zahm, dass man die auch anfassen kann. Und
die durftest du mal kuscheln, ne?
Die durfte ich mal kuscheln. Die durfte ich mal erfahren, wie sie sich so über den Küchentisch bewegte und sie auch anfassen und ohne, dass sie irgendwie böse reagiert hat. Gut, es war keine giftige Schlange, aber auch nicht giftige Schlangen können ja beißen. Und die ist aber so friedlich, dass die überhaupt nicht böse reagiert hat oder so. Das heißt, da habe ich tatsächlich dann mal eine Schlange, die war so einen knappen Meter, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Sorte Schlange das war.
Naja, Schlange.
Erfahren können, wie die halt so sich anfühlt, so mit den Schuppen und so weiter. Ich weiß auch, wie eine Schildkröte aussieht. Ich habe auch schon mal eine lebende Schildkröte anfassen können.
Also, ich bin neidisch, ich habe das noch nie gemacht.
Ja, das hatten wir in der Schule mal. Wir hatten in der Schule mal eine lebende Schildkröte, die ich tatsächlich dann anfassen durfte, die als in der Grundschule war das.
Ich fasse nur meine 500 verschiedenen Figuren an, aber eine lebendige habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ich bin neidisch. Okay. Und abgelenkt. Nein. Vogelspinne? Schon mal auf der Hand gehabt? Nein?
Nee.
Wissen wir?
Nee.
Willst du nicht haben?
Nee, will ich nicht haben.
Verstehe ich gar
nicht. Ich möchte noch eine Weile leben. Ich möchte nicht, dass ich versehentlich irgendwie...
Aber die sind ganz pelzig. Da kannst du auch mit kuscheln.
Ja.
Mhm. Gibt es bestimmt ein paar Zuhörer, die das total super finden.
Ja, klar.
Nicht? Mhm. Na gut. Aber so andere Formen, wie zum Beispiel den Beaker aus der Muppet Show oder wie so ein Vogone aussieht, das kann dir ja nur keiner irgendwie so in echt. Das heißt, nee, ist ja völlig gelogen. Ich kann das ja. Ich habe ja Knete. Und dann zeige ich dir das. Dann habe ich habe schon mal einen Beaker geknetet. Ich müsste eigentlich mal die Frisur von Beaker. Beaker ist auch mein Aufnahmegerät und die Haare sehen aus, wirklich, ne? Also Beakers Frisur. Das müsste ich eigentlich mal miteinander kombinieren. Dann weißt du genau, wie der aussieht.
Ja, das könntest du dann mal tun.
So genau. Abgefahren.
Ja, und was so andere so Vorstellungen von Science-Fiction-Charakteren angeht. Ich war in meinem Leben auch schon mal auf einer Star Trek-Convention.
Nein.
Doch.
Ich bin doppelt neidisch.
Und da lief tatsächlich jemand in voller Klingonenmontur rum. Und der hat dann auch erlaubt, dass ich mir das mal ganz genau angucke. Also auch diese Schärpe zum Beispiel, die Worf trägt. Und
ja.
Die ganze Gesichtsmaske mit den Kopfknochen und so weiter, die dann vorstehen und was nicht alles. Also der hat da richtig viel Aufwand betrieben. Hat mir auch erzählt, dass das viele 100 Euro gekostet hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und ne, der hat mir das wirklich erlaubt. Also der hat sich das richtig aufwendig nachmachen lassen, so eine Maske von den TNG-Klingonen, also nicht von den Klingonen aus der Originalserie, die da so aussahen wie Menschen, sondern tatsächlich das, was die meisten Star Trek-Fans aus TNG, DS9, Voyager und so weiter als echte Klingonen kennen. Also auch der hatte auch die dementsprechende Statur. Der war auch groß, also knapp 1,90 und breitschultrig und richtig so eine Erscheinung.
So ein Wuff.
Und ja, genau. Und der hat sich das tatsächlich mal erlaubt, dann, dass ich die ganz genau anfühlen durfte, die Maske, was er wo trug und so. Also das war schon sehr beeindruckend.
Das finde ich auch super spannend. Das hätte ich auch gerne mal gesehen. Manchmal gibt es ja auch Situationen, wenn wir beide zum Beispiel im Konzert sind, da möchtest du ganz gerne wissen, wie jetzt die Bühne aufgebaut ist.
Genau.
Da ist ja dein Bauch ein großartiges Hilfsmittel.
Richtig. Und zwar für dich, wenn du mir nämlich dann den Aufbau der Bühne auf den Bauch malst. Gerade neulich bei dem besagten Erasure-Konzert aus der letzten Folge wieder passiert. Sprich, da hast du dann einmal die Draufsicht, also praktisch von die Vogelperspektive und sagst mir an, von wo aus wir gucken. Und dass ich eben weiß, rechts steht Keyboard, links steht der Strumkit und hinten sind noch die anderen Dinge, die da noch so rumstehen und so weiter, ein Mischpult oder was auch immer. Und hinten heißt dann eben wirklich von uns weg im hinteren Bereich der Bühne. Also das hilft eben auch sehr. Gut, ne? Auf jeden Fall. Das ist also immer sehr hilfreich, wenn du mir sowas dann beschreibst und mir das dann aufmalst, wie sich das dann darstellt. Das Einzige, was ich nicht kann, und das konnte ich auch schon als Kind nicht, aber das ist bei uns ja in der Regel kein Problem, perspektivische Zeichnungen. Wenn also 3D-Objekte wie ein Haus in eine zweidimensionale Zeichnung gebracht werden, sprich, wo man nur Länge und Breite zur Verfügung hat und dann das, was sozusagen in der dritten Dimension in der Perspektive ist, irgendwie von einem weg irgendwie schmal zulaufend oder irgendwie so gezeichnet wird, das kriege ich nicht geregelt, wie das dann tatsächlich gemeint ist, wo das dann in der dritten Dimension eigentlich hingehört, weil ich Objekte als dreidimensional begreife und dieses perspektivische Sehen, einfach weil ich nie gesehen habe, mir völlig abgeht. Also das war auch so eine Sache, da sind auch diverse Lehrer während der Schulzeit dran verzweifelt. Nicht nur in Kunst hatten wir das, in Mathe hatten wir das Thema auch irgendwann mal. Und trotz Modellen, die ich mir anfassen konnte, wo dann sozusagen dreidimensional wieder das Zweidimensionale dann abgebildet worden war, also nochmal doppelt verwirrend, ich habe es nicht verstanden und ich verstehe es bis heute nicht. Also das sind so Dinge. Ja auch nicht. Es gibt Blinde, die können das, ich kann es nicht und ich muss es auch nicht können.
Nee, hilft ja auch nicht. Es hilft dir nicht im Alltag, ist eigentlich Blödsinn. Es ist, wir kommen gut klar.
Genau.
Auch so. Eine Frage, die auch recht häufig gestellt wird, ist, wie sehen Erinnerungen in deinem Kopf aus?
Sehr lebendig. Sprich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder höre ich sie wie ein Hörspiel oder ein Film, der abläuft, also als wenn ich einen Film gucke.
Ja.
Oder ich erlebe sie im Nachspüren sozusagen mit den Sinnen nach. Also erinnere mich, wie Dinge sich angefühlt haben unter den Füßen oder den Fingern oder wie sie geklungen haben, wie sie gerochen haben. Manchmal auch geschmeckt, wenn es um Essen geht oder ähnliches. Also das sind so die beiden Möglichkeiten. Entweder laufen Szenen wirklich so ab wie ein Film oder ein Hörspiel vor meinem inneren Ohr, in diesem Fall nicht vorm Auge, oder sie sind tatsächlich Kombinationen aus Erinnerungen an Sinneseindrücke, also richtig so, wie ich sie damals erlebt habe.
Das ist quasi wie bei mir, nur ohne gucken.
Mhm.
So. Als Stichwort Film ansehen. Wie machst du das, einen Film ansehen? Wenn wir beide jetzt beschreib das mal eben, wenn wir beide vor dem Fernseher sitzen. Vom Fernseher und wir gucken uns jetzt eine Folge Boston Legal an. Eine, die wir noch nicht kennen. Und so, wie ist das?
Gut, das meiste bei Boston Legal zum Beispiel oder auch bei Star Trek oder vielen anderen Serien, die ich gucke, ist Dialog gesteuert. Das heißt, da trägt der Dialog die Handlung voran. Und wenn es dann um bestimmte rein optische Dinge geht, da bin ich dann darauf angewiesen, dass A, entweder es eine Audiodeskription gibt, also eine beschreibende Tonspur dabei. Das ist nur selten der Fall und leider meistens nur bei zielgruppenspezifischen Filmen, sprich zum Beispiel,
wenn Behinderte vorkommen.
Richtig, genau. Oder so wie bei Dingen wie Tatort, den ich schon seit Ewigkeit nicht mehr geguckt habe, weil ich irgendwie die Handlung relativ langweilig finde. So, also
nicht
so oder
Tatort gucke, ja.
Genau. Oder eben im Zweiten, dass du, weil wir ja meistens DVDs oder Blu-ray oder so gucken, auf Pause drückst und mir eine Szene beschreibst. Weil es zum Beispiel ja so gewisse Interaktionen zwischen Charakteren gibt, die dann nonverbal ablaufen, die aber entweder total wichtig oder total lustig oder beides sind.
Ja, und meistens muss ich mich dann vorher erstmal ausschütten vor Lachen, bevor ich dir etwas erklären kann.
Genau.
Da muss ich mich erstmal wieder beruhigen. Also ein Film, der normal 1,5 Stunden läuft, kann bei uns dann schon auf 2,5 Stunden anwachsen.
Genau.
Aber mit Spaß.
Genau.
Mit es gibt, viel Spaß.
Es gibt dann so gewisse Filme, wie zum Beispiel Ich einfach unverbesserlich. Das haben wir versucht, da bin ich abgeschnallt.
Ja.
Das ging gar nicht.
Also, das geht überhaupt nicht. Gerade so viele Zeichentrickfilme sind halt wirklich hauptsächlich über das Optische witzig. Nemo ist was anderes, der König der Löwen ist was anderes, aber sowas, was in der Hauptsache auf gezeichneten Slapstick rausläuft, wie Ich einfach unverbesserlich zum Beispiel, ist halt einfach, das kann man auch nicht, ich müsste dann wirklich alle 5 Sekunden Pause machen und schnell erklären, was jetzt gerade passiert ist, worüber ich mich kaputt lache. Das ist einfach nicht drin.
Genau.
Das geht einfach nicht. Aber sag mal, wie ist das jetzt, gehst du gern ins Kino dann? Eigentlich?
Eher nicht so. Also ich bin früher öfter mal ins Kino gegangen. Das Problem ist aber gerade bei Filmen, die auch viel über die Optik gearbeitet haben, habe ich dann einen Teil immer nicht mitbekommen, weil man eben es so gut wie keine Audiodeskription gab oder inzwischen gibt es das ein bisschen häufiger, aber eben nicht so viel. Oder B, es nicht möglich war, das in der Schnelle der Zeit zu beschreiben, weil im Kino du ja einen Film nicht pausieren kannst.
Ne? Ja, und so leise, das ist dieses Wispern, das ist ja auch für die Mitgucker ziemlich lästig.
Ja.
Und dann passiert dann schon wieder das nächste Wichtige und so weiter, das ist ganz schön doof.
Deshalb gehe ich heute eigentlich nicht mehr wirklich ins Kino, sondern warte halt die inzwischen nur noch so 2-3 Monate ab, bis der Film dann in irgendeiner Form digital erscheint.
Genau.
Und dann gucken wir den zusammen und dann haben wir viel Spaß dabei mit Pausetaste.
Ich habe gehört, es gibt aber auch eine App dafür.
Ja, es gibt eine App, die heißt Greta. Ich habe sie selbst noch nicht probieren können, weil irgendwie entweder die Gelegenheit fehlte oder die Filme mich nicht interessiert haben, die da so beworben wurden. Aber es gibt inzwischen eine App, die auch Filmen eine Audiodeskription über die App gibt oder die Filme mit einer Audiodeskription ausstattet, sozusagen,
ja.
Die es eigentlich gar nicht haben. Sprich, das ist eine, ich weiß nicht, ob es irgendwie über eine Community geht oder ob das anderweitig irgendwie, wer das einspricht. Jedenfalls sind das Filme, die eigentlich ohne Audiodeskription produziert wurden. Die wird dann nachbearbeitet und dann über die App synchron zum Film eingespielt. Dass man sozusagen mit einem Knopf im Ohr die Audiodeskription bekommt und ansonsten den Film verfolgt. Habe ich selbst aber, wie gesagt, noch nie ausprobiert, weil irgendwie entweder das Interesse oder die Gelegenheit nicht da war.
Naja, vielleicht dann nächstes Wochenende, ne?
Wenn der Film, den wir uns demnächst angucken wollen, tatsächlich
in Greta drin ist.
In Greta drin ist, genau.
Wie sieht das mit anderen Medien aus? Hörbücher, richtige Bücher? Bist du auch
Ich bin ein absoluter Fan von E-Books.
Ja.
Also seit die Amazon Kindle App für iOS zugänglich ist für Blinde, sprich die eingebaute Sprachausgabe VoiceOver, die Bücher lesen kann, ist das also meine Lesestoffquelle Nummer 1.
Ja.
Ich beziehe inzwischen 2 Science-Fiction-Serien, einmal die Perry Roden Neo. Ich habe also nicht die ganz alte Perry Roden-Serie gelesen, sondern ich habe angefangen mit der Perry Roden Neo. Und da kommt alle 2 Wochen donnerstags neuer Band raus. Eigentlich freitags in den Buchhandel, aber donnerstags schon zu Amazon.
Und dann steckst du erstmal 4-5 Stunden in einem Buch fest.
Genau.
Und ich habe eine Ruhe.
Da bin ich dann erstmal immer drin gefesselt und lese. Aber auch sonst lese ich gerne inzwischen E-Books. Auch lieber als Hörbücher. Denn obwohl die meisten kommerziellen Hörbücher in Deutschland von sehr guten Schauspielern vorgelesen werden, ist mir das in der Regel zu unruhig. Es ist nämlich so, dass diese Schauspieler den Charakteren verschiedene Stimmen geben, also ihnen die Stimme verstellen und so da Leben reinzubringen. Mir ist das immer zu unruhig. Ich will mich auf den Inhalt konzentrieren und mir ein eigenes Bild davon machen, von den Leuten, von den Personen, von den Dingen, die passieren. Und wenn dann also eine Frau spricht?
Und als nächstes dann der Bösewicht, der dieser Frau was ganz Böses will.
Das war schon weird, ja.
Ist das schon auf Dauer sehr nervig. Ne? Ja, zumal ein Schauspieler, der verschiedene Autoren liest, auch immer nur ein gewisses Repertoire an Stimmverstellungen haben kann. Und die klingen dann irgendwann alle immer ziemlich gleich. Und das ist dann schon sehr nervig. Und da habe ich das dann lieber, eine sehr ruhige, gleichmäßige Stimme, wie bei VoiceOver zum Beispiel, die mir dann die Bücher vorliest, wo ich dann zum Beispiel auch nochmal einen Absatz zurückgehen kann, ohne Probleme, um mir zum Beispiel auch mal so die Schreibweise von Dingen anzugucken, die da im Text vorkommen. Auch die Namen von Leuten oder so. Und vor allem dann nicht immer noch abgelenkt werde von verschiedenen Stimmen, die man da dann vorgesetzt bekommt. Und ganz schlimm, bis auf wenige Ausnahmen, sind die Hörbücher, die von den blinden Hörbüchereien in Deutschland aufgelesen werden. Das sind dann immer nur so semi-professionelle Geschichten und das ist dann teilweise sehr anstrengend. Da gibt es einige gute Sprecher, aber auch viel Leute, die es vielleicht besser nicht getan hätten. Das ist leider so. Und deswegen bin ich da zum Beispiel überhaupt nicht mehr dran interessiert. Und E-Books erscheinen einfach auch quasi immer gleichzeitig zum gedruckten Buch. Und sie sind auch nicht gekürzt. Also die Hörbücher aus den Hörbüchereien der Blinden, also der hier Blindenhörbüchereien, die sind auch nicht gekürzt, aber viele kommerzielle Hörbücher sind gekürzt. Und man hat in den richtigen Büchern, in den gedruckten bzw. E-Books, dann den vollen Text. Und das ist mir eigentlich schon ziemlich wichtig. Insofern bin ich inzwischen ein sehr großer Fan von E-Books und habe da auch inzwischen doch eine ganz gute Sammlung angesammelt. Also wenn man das alles in Blindenschrift haben wollte, stünde unsere Wohnung komplett voll.
Ja, ein kurzes Wort noch zu Blindenschriftbüchern. Die sind so riesig. Du hast mir das mal gezeigt. Da ist ja ein Harry Potter Band ist ungefähr von den Dimensionen ungefähr 3-4 Mal so.
3-4 Mal so groß in der Fläche.
Ja.
Und dann kannst du davon ausgehen, so ein Band wie der erste oder zweite Harry Potter sind so 4 oder 5. Dann der dritte, vierte, sechste, siebte sind circa 6 oder 7 Bände.
Ja.
Jeweils doppelseitig beschriebenes Papier. Und der fünfte, das ist ja dieser Riesenwälzer von über 1000 Seiten in Normalschrift, der hat dann bestimmt seine 8 oder 9 oder 10 Bände oder sowas. Ich weiß nicht, wie viele es genau sind. Und allein das, also so eine Harry-Potter-Sammlung, würde quasi fast schon eine ganze Schrankwand füllen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Und sie sind eben viel teurer als Bücher in Normaldruck oder E-Books, sind viel größer, viel schwerer, viel unhandlicher. Also ich könnte die nicht so ohne weiteres einfach mal in Urlaub mitnehmen.
Ja.
Ohne dass man vielleicht, wenn man ein Auto fährt, ein ganzes Auto nur mit den Büchern vollpackt. Und ansonsten eben auch die Tatsache, es wird aus Kostengründen und aus logistischen Gründen nur ca. 5% aller erschienenen Druckerzeugnisse überhaupt in Blindenschrift übertragen. Und das heißt, man würde sehr viel verpassen und man hat auf vieles einfach auch keinen Zugriff, wenn man in Anführungsstrichen nur Blindenschriftbücher liest.
Ja, da kommt dann natürlich auch das Internet mit ins Spiel, weil dadurch du auch die Chance hast, eine Tageszeitung zu lesen und das tagesaktuelle Geschehen mitzuverfolgen.
Richtig, also das Internet ist in ganz vielerlei Hinsichten absoluter Segen. Ein Medium, auf das ich um keinen Preis der Welt wieder verzichten möchte. Einfach weil es eben möglich ist, dadurch, dass die Zeitungen ihre Inhalte auch online zur Verfügung stellen, am Tagesgeschehen so teilzunehmen wie jemand anderes, der die Zeitung im Abonnement am Kiosk oder in der U-Bahn findet, dann lesen kann. Ne? Also das ist genauso für mich dann möglich. Und im Gegensatz zu vielen anderen wäre ich zum Beispiel auch bereit, für Artikel, die mich interessieren, im Internet, sag ich mal, zu bezahlen, einfach weil ich ja genau dieselben Informationen bekomme. Und da hoffe ich einfach mal, dass sich da in Zukunft einfach mal so ein bisschen was ändert, dass so bestimmte Schwachsinnsgeschichten wie dieses Leistungsschutzrecht und so weiter einfach nicht mehr aktuell sind, weil es vielleicht mal Leute gibt, die dann diese Verlage oder diese Pressehäuser leiten, die einfach mal Ahnung von der Materie Internet haben und nicht mehr nur das als böses, böses Medium nehmen, das ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen will. Das ist nämlich nicht so.
Ja.
Die Leute, die da im Moment halt immer noch alle an der Verantwortung sind, die haben absolut keine Ahnung von dem, was sie da tun. Und das ist schon sehr nervig.
Erzähl, wie hast du Lesen und Schreiben gelernt?
Genauso wie andere Schulkinder in der 1. bis 4. Klasse. Aber natürlich mit Blindenschrift. Das heißt, Blindenschrift ist eine, oder Braille, genannt nach dem Franzosen Louis Braille, der 1809 geboren wurde und der als erster es weltweit geschafft hat, ein Blindenschriftsystem zu entwickeln, das ja klein und effizient genug ist, dass man da tatsächlich auch mal vernünftig Bücher mit drucken und den Inhalt auch in einer angemessenen, schnellen Zeit lesen kann. Blindenschrift kann man sich so vorstellen, eine 6 auf dem Würfel, die hochkant steht. Also immer 3 untereinander, also links sind die Punkte 1, 2, 3, rechts daneben die Punkte 4, 5, 6 von oben nach unten gesehen. Und je nachdem, welches Zeichen dargestellt wird, sind Punkte da oder sind Punkte nicht da. Ein A ist zum Beispiel nur der Punkt oben links, ein B sind die beiden Punkte links oben und links in der Mitte. Das C links oben und rechts oben und so weiter. Und wer das genauer wissen will, der googelt einfach mal nach Blindenschriftalphabet. Das gibt es im Internet nachzugucken, auch als Bilder. Und für die Computerei wurden dann noch 2 Punkte weiter hinzugefügt, damit man die ersten 256 Zeichen des sogenannten ASCII-Zeichensatzes alle abbilden konnte. Weil ohne diese Punkte 7 und 8 es nur 64 mögliche Kombinationen sind von Punkt da und Punkt nicht da. Und das reicht für normale Literatur und Sonderzeichen aus, auch für Mathematik, aber eben nicht für Computerzeichen. Und insofern hat man das noch ein bisschen erweitert. Aber so habe ich das gelernt. Ich habe das also auch gelernt mit Papier und einer Blindenschriftschreibmaschine und musste genauso lernen zu lesen und zu schreiben wie andere Kinder.
Kann das jeder lernen?
Das kann jeder lernen. Die meisten Sehenden, die es lernen, lernen Blindenschrift mit den Augen zu lesen.
Ja.
Und die sind dann immer herrlich verwirrt, wenn es dann um richtige Bücher geht, weil nämlich Bücher doppelseitig bedruckt sind und die Punkte der einen Seite und die Punkte der anderen Seite millimetergenau versetzt sind, sodass man auf der einen Seite die Punkte und dann von der anderen Seite die Löcher, die Stanzlöcher sieht. Und das verwirrt einige Sehende. Aber man kann es eben mit den Augen lesen als Sehender und als Blinder mit den Fingern. Ne? Also
mit den Fingerspitzen.
Mit den Fingerspitzen. Ich bin, was das Lesen von Blindenschrift angeht, Linkshänder. Es gibt andere, die machen das mit der rechten Hand, mit dem rechten Zeigefinger. Ich mache es mit dem linken Zeigefinger. Und ich weiß nicht, ob es auch noch andere Finger gibt, mit denen manche Leute lesen. Also ich kenne es eigentlich fast nur von Zeigefingern. Und ja, das kann man lernen als Kind natürlich, aber man kann es auch als Erwachsener lernen. Also auch wenn man spät erblindet ist, Blindheit ist ja zu 80%, zu fast 80% eine Altersblindheit oder eine Blindheit, die im Laufe des Lebens irgendwie durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch irgendwelche Geschichten wie Diabetes oder sowas erlangt wird. Das kann man also eben auch als Sehender im Nicht-Kindesalter lernen. Manche lernen es dann auch noch genauso gut, manche lernen es nicht so gut. Manche lernen es vielleicht auch gar nicht, das gibt es auch natürlich.
Ja, ich habe mal gehört, dass die Empfindlichkeit der Fingerspitzen mit den Jahren abnimmt.
Das ist richtig. Es gibt so verschiedene Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Es gibt auch bei Diabetikern teilweise das Problem, dass die Empfindlichkeit der Fingerspitzen nachlässt. Aber theoretisch ist es erstmal möglich, dass das auch Erwachsene lernen, die später blindet sind. Und genauso können es Sehende lernen, das mit den Fingern zu erfüllen. Die müssen sich halt nur darauf konzentrieren und müssen vielleicht die Augen zumachen oder sich kurzzeitig irgendwie verbinden, dass sie von nichts optischem abgelenkt werden dabei oder so. Das ist eben auch, das ist auch tatsächlich möglich. Ich kenne also auch Sehende, die das mit den Fingern lesen können.
Wie hast du Klassenarbeiten geschrieben?
Dazu muss ich kurz ausholen. Ich bin die ersten 4 Jahre, also die Grundschuljahre, auf der Blindenschule hier in Hamburg gewesen und dann aber mit Sehenden weiter zusammen zur Schule gegangen, bis ich Abi gemacht habe. Die ersten Jahre habe ich Klassenarbeiten ganz normal in Blindenschrift geschrieben und als ich dann aber auf die andere Schule gewechselt bin, hatte ich eher überwiegend eine Mehrzahl Lehrer, die keine Blindenschrift lesen konnten. Und da habe ich dann die Arbeiten auf einer Schreibmaschine geschrieben. Richtig auf einer mechanischen Schreibmaschine mit Typen, die aus dem Stand bei Tastendruck sich vorne ordentlich auf so ein Papier gehauen haben.
Ja, eine kleine Zwischenfrage hatte ich gerade. Du sagtest gerade, du hättest in Blindengeschrift geschrieben. Der klassische Cookie versteht, also ich, ne, versteht unter Schreiben, ich nehme einen Stift in die Hand und male Zeichen auf. Das kann für dich aber ja eigentlich nicht gelten. Also du hast dich ja jetzt nicht hingesetzt und hast du da irgendwie gestanzt von
nein,
Hand?
Nein, nein.
Also es ich gibt, weiß, es gibt solche Stanzen.
Es gibt solche Stanzen, das ist aber sehr aufwendig und sehr mühsam. Und vor allem, man muss spiegelverkehrt schreiben, wenn man mit diesen Tafeln, mit diesen Sticheltafeln schreibt. Es gibt Leute, die können das, aber ich konnte es auch mal und ich kann es bestimmt auch wieder, wenn ich mich wieder reindenke. Aber es ist wirklich sehr mühselig. Man schreibt also sehr auf lästig. Den Kopf und von rechts nach links, damit es hinterher auf dem Papier richtig rum von links nach rechts auftaucht.
Ja, und du hast das dann, war so eine Blindenschrift-Schreibmaschine, oder?
Genau, eine Blindenschrift-Schreibmaschine, in die man das Papier einspannt und dann mit 6 Tasten und einer Leertaste, gut, dann gab es noch eine Rücktaste und eine Zeilenschalttaste gab es auch noch, richtig das Papier mit mechanischem Druck gestanzt hat.
Jeden Buchstaben einzeln, mit mehreren Fingern.
Jeden Buchstaben einzeln mit mehreren Fingern und später, als dann die sogenannte Kurzschrift dazu kam, sprich, wo man dann auch mal ganze Wörter mit einem einzigen Buchstaben abkürzen konnte, dann entsprechend schneller, mehr Inhalt in kürzerer Zeit, auch eben in Kurzschrift. Dann.
Ja, das muss ja ewig lange dauern mit so einer Schreibmaschine.
Och, das geht eigentlich. Also mit dem entsprechenden Training kann man auch als Blinder sehr schnell auf so einer Maschine schreiben. Das ist durchaus sehr, sehr gut möglich, wenn man das richtig gut kann. Zu meinen besten Zeiten habe ich, um ein komplettes Blatt Papier voll zu schreiben, 2-3 Minuten gebraucht.
Das ist nicht schlecht. Das schafft manch einer mit dem 10-Finger-Blindschreibsystem und Computer nicht.
Gut. Eine Blindenschriftseite ist aber auch nur circa ein Viertel Schreibmaschinenseite. Ja. Also das muss man auch bedenken. Das ist wesentlich weniger Inhalt. Aber
na klar, weil die Zeilen größer sind. Das ist ja ganz logisch.
Genau. Es ist eben möglich, aber es ist auch dementsprechend laut. Also Blindenschriftmaschinen sind laut.
Ja, und jetzt nochmal zurück zu den Klassenarbeiten. Wenn du mit Cookies zusammen, also ich sage immer Cookies, weil mein Herr Zehe, mein Göttergatte, der sagt manchmal, oh, Cookies. Oh, oder, ma, ihr Cookies immer mit euren Farben oder sowas. ich schweife schon wieder ab. Entschuldigung. Wenn du mit Cookies zusammen in der Schule warst, und du selber dann an der Schreibmaschine oder so, ich glaube, das hast du gemacht, ne? Dann die Klassenarbeiten an Schreibmaschine geschrieben hast. Hat das nicht gestört?
Manchmal schon, wenn es nicht die Möglichkeit gab, das in einem anderen Raum zu tun. Aber in der Regel gab es die Möglichkeit, in einen extra Raum zu gehen, um dort die Arbeit zu schreiben. Also in unserem Klassenraum, den wir lange Jahre hatten, gab es einen Nebenraum, der durch eine Tür und eine Glasscheibe getrennt war, in dem dann auch noch ein Tisch stand, wo ich mich dann hingesetzt habe und da dann losgeschrieben habe. Das heißt, die anderen haben es dann zwar noch gehört, aber nicht mehr so laut.
Ich habe gerade voll den Verhörraum bei der Polizei oder so im Kopf.
Nein, so schlimm war es nicht. Keine Sorge, das war einfach nur
ein Gemeinschaftsraum,
in dem halt auch noch ein paar Tische standen und ein Schrank mit irgendwelchen Sachen und so weiter. Und da hingen dann auch teilweise damals dann Poster von irgendwelchen Popstars an den Wänden und so weiter. Da haben wir uns 3 Jahre hatten wir den Raum, 7. bis 9. Klasse, da haben wir uns das richtig gemütlich eingerichtet.
Das finde ich ziemlich cool. Du hast das auf einer Schwarzschrift-Schreibmaschine dann gemacht, ne?
Genau.
Schwarzschrift ist das, was wir Cookies lesen können.
Ja, genau. Heißt deshalb so, weil sie für uns eben nicht fühlbar ist. Das ist also Schrift, die ist für Blinde nicht fühlbar und nicht vorhanden, insofern schwarz.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das wäre wegen der Tinte.
Ja, kann man auch so bezeichnen. Obwohl es ja auch
schwarze Farbbänder und so.
Ja, schwarze Farbbänder, das ist richtig. Aber die Theorie oder die Herkunft, die mir am geläufigsten ist, ist tatsächlich die, das ist Schrift, die man als Blinder nicht fühlen kann. Deswegen ist sie schwarz.
Ach so. Dann konntest du aber gar nicht selber Korrektur lesen.
Nee.
Das ist ja auch blöd, oder?
Ja. Das war also teilweise schon relativ kritisch. Also die einzigen Arbeiten, die ich eigentlich durchgehend in Blindenschrift geschrieben habe, waren Mathearbeiten. Alles andere habe ich tatsächlich auf Schwarzschriftmaschinen geschrieben.
Ja.
Und ich hatte damals das ziemlich gut drauf, im Kopf zu behalten, was ich denn so bisher geschrieben hatte.
Ja.
Aber es gab dann zum Glück einige Lehrer, die sich auch die Zeit genommen haben, hinterher mit mir dann die Arbeit nochmal durchzulesen. Besonders der eine Englischlehrer war da ziemlich gut drin. Der hat dann auch zum Beispiel immer so Rechtschreibfehler mitgelesen. Ich hatte damals das Problem, ich habe immer das to lose, also verlieren, wird mit einem O geschrieben. Und lose, das ist dasselbe, aber nur mit Doppel-O, ist etwas, wenn etwas locker oder lose ist. Und er hat dann tatsächlich immer, und das habe ich immer verwechselt, und er hat dann tatsächlich immer den Rechtschreibfehler mitgelesen. Ich wusste dann also, okay, John, streich mal das eine O bitte. So, dann bin ich das dann mal wieder. Aber ich habe es dann irgendwann gelernt und heute verwechsel ich das nicht mehr.
Ja.
Und insofern, also nicht, es gab es nicht immer, aber meistens schon. Und ich bin damit eigentlich ganz gut so durch die Schule gekommen.
Wo wir gerade so vom Lernen reden. Wie hast du sowas gelernt wie richtig Essen oder solche anderen lebenspraktischen Fertigkeiten? Ich glaube, so nennt man das, ne?
Ja, das habe ich gelernt während meiner Zeit im Internat. Ich bin also damals parallel zu meiner Schullaufbahn mit Sehenden im Internat hier in Hamburg gewesen, mit Blinden zusammen. Hatte also vormittags meine sehenden Klassenkameraden um mich, nachmittags meine blinden oder sehbehinderten Gruppen. Kameraden vom Internat. Und da gab es eben Möglichkeiten, einmal natürlich das Orientieren im Straßenverkehr mit Stock und so weiter zu lernen, weil man ja auch als Schulkind selber auf das Leben später vorbereitet werden sollte, und auch zum anderen eben auch die sogenannten lebenspraktischen Fertigkeiten, mit denen man einmal essen oder auch kochen oder bei bestimmten Leuten auch Handarbeiten und so weiter lernen.
Also was wie Knopf anlehnen oder?
Ja, genau. Genau sowas. Ne? Und das war also zusätzlicher Lernstoff. Man hat also als blindes Kind durchaus mehr Lernstoff als seine sehenden Kameraden in dem Sinne, weil es mehr Dinge gibt, die man als Blinder lernen muss. Das ist einfach so, weil man sich die einfach nicht abgucken kann. Also ein sehendes Kind guckt irgendwann seinen Eltern auf die Finger, guckt, wie die essen, und braucht dann vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung, aber so kriegt das dann irgendwie alleine hin. Aber das fällt bei einem blinden Kind ja weg. Das heißt, das muss das tatsächlich erklärt bekommen. Und wenn das eben so ist, dass es Eltern nicht machen oder es keine Frühförderung gibt in dem Sinne, dann wird sowas später gelehrt im Internat oder in solchen Geschichten. Also heute wahrscheinlich eher viel über Schulhelfer und Frühförderung und verschiedene andere Inklusionsgeschichten, weil heute ja Inklusion viel weiter verbreitet ist als bei uns damals. Und viel mehr Kinder, auch blinde Kinder, am Wohnort zur Schule gehen und so weiter. Aber damals war das halt hauptsächlich die Quelle des Wissens sozusagen im Internat, in dem man war.
Diese Schulungen, die gibt es ja auch für Erwachsene, die gerade im Erblindungsprozess quasi drin sind.
Richtig.
Wird dann, glaube ich, über die Blindenvereine und so angeboten, wenn ich das richtig verstehe.
Über Blindenvereine, über sogenannte Reha-Maßnahmen. Also es gibt auch freie Reha-Trainer, die sowas dann vermitteln.
Ich glaube, das wird dann auch von der Krankenkasse übernommen, ne?
Ja, das wird auch über die Krankenkassen finanziert. Einfach, das gehört dann zur Wiedereingliederung dazu. So eine Erblindungsgeschichte ist dann ja auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, und als Reha-Maßnahme wird das dann von den Krankenkassen übernommen.
Und nochmal Stichwort Mobilitätstraining. Da lernst du ja auch, dich mit Stock zu bewegen, aber was mir ab und zu mal so zugetragen wird, ist, dass Leute dich sehr dafür bewundern, dass du dich ohne Stock in deiner eigenen Wohnung so gut auskennst und nicht ständig irgendwo gegenläufst. Warum nicht?
nun, Ich sag's mal so, der offensichtlichste Grund ist, ich habe diese Wohnung selbst mit eingerichtet.
Alles hat seinen festen Platz.
Alles hat seinen festen Platz.
Meistens.
Meistens, genau.
Manchmal stelle ich auch was in, wie ich aus Versehen. Oder er selber.
Oder ich selber, genau. Und ansonsten...
Dann wird mein Karton durch die Gegend gekickt oder geflucht oder so, aber ansonsten, ja.
Richtig, also das sind so Dinge, das sind Umgebungen, in denen man täglich sehr viel Zeit verbringt. Das sitzt einfach irgendwann und bei mir, ich habe zum Glück eine sehr gute Orientierung und so weiter, sitzt sowas dann auch sehr schnell in Fleisch und Blut sozusagen, dass ich weiß, wo ich bin, auch in Relation zu anderen Gegenständen oder in einem Raum oder ähnlichem. Und das sind einfach so Sachen, über die denke ich gar nicht nach. Das ist einfach da. Das ist einfach, ich habe die Wohnung mit eingerichtet. Ich entscheide selbst oder eben wir zusammen, wenn wir was Neues einrichten, wo was hinkommt.
Ja.
Und dann ist das Teil des Gesamtbildes, das ich von meiner Umgebung habe. Bilder sind ja nicht nur optisch, sondern auch plastisch. Und fühlbar und begreifbar und so weiter.
Und für dich ja auch hörbar. Also manchmal klingt die Wohnung dann ja auch anders. Wenn wir das Altpapier mal wieder rausgeschafft haben, klingt es der Hall wieder ganz anders.
Genau, genau. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Umgebung oder auf Wege, die man regelmäßig geht, dass man die dann auch sehr gut kennt. Gut, da würde ich nie ohne Stock laufen, weil der Stock einfach ein Hilfsmittel ist, das die nächsten Schritte, die ich mache, vor mir auf dem Boden absichert. Ne? Also ja. Dafür ist der Stock ja da, dass der dafür sorgt, dass man keine Bordsteine runter oder rauf oder keine Treppen runter oder rauf fällt oder nicht irgendwo gegenläuft, was in quasi Fuß bis Brusthöhe ungefähr ist. Also alles, was von Fuß bis Brusthöhe ist, kriegt man irgendwie mit dem Stock gut abgedeckt. Was oben drüber ist, wo man mit dem Stock sozusagen drunter laufen kann, wie irgendwelche Hebebühnen von Lastern, die ganz hochgefahren sind oder so, da kann das schon mal passieren, dass man Gefahr läuft, sich den Kopf zu stoßen oder irgendwelche Zweige, die von Bäumen oder Büschen auf Augenhöhe in den Weg ragen oder sowas, da, die kriegt so ein Stock dann nicht mit.
Ja.
Aber alles andere kriegt so ein Stock halt dann mit und das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass dieser Kontakt zum Boden immer vorhanden bleibt. Also es gibt durchaus Leute, die einem helfen wollen, das ist ja durchaus gut gemeint, aber die dann auf die Idee kommen, einem den Stock sozusagen hochzuziehen, hochzunehmen, um den als Leitstrahl zu verwenden, von wegen, da musst du langlaufen. Ne? Also als Zeigegerät verwenden und nicht klar ist, wofür der Stock eigentlich da ist. Nämlich dafür da, die Schritte vor einem auf dem Boden abzusichern. Ne? Die denken dann wirklich, der Stock könnte als eine Art Laserpointer-Ersatz oder sowas dann genommen werden, von wegen, da musst du langlaufen. Und da bin ich dann auch wirklich immer so, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch, was den Straßenverkehr angeht. Aber in solchen Situationen meckere ich die Leute dann auch tatsächlich an. Von wegen, lassen Sie meinen Stock in Frieden. Weil der tatsächlich nicht in die Luft gehört, sondern auf dem Boden.
Und ja.
Nirgendwo anders hin.
Du hast auch mal gesagt, du orientierst dich auch ein bisschen am Echo und an Geräuschen.
Ja, das ist richtig. Also ich mache ja Geräusche. Einfach dadurch, dass ich mich bewege, dass der Stock irgendwie auf dem Boden rollt oder tippt oder ähnliches. Und meine Schuhe machen Geräusche und meine Kleidung im Zweifelsfall auch. Oder auch Autos, die an mir vorbeifahren, machen Geräusche, die ich woanders so orten kann. Und so höre ich zum Beispiel, ob ich an der Wand entlang laufe, ob es neben mir Büsche sind oder Bäume. Oder ob ich unter Bäumen hindurchlaufe und ähnliches. Ohne dass ich da extra hinfassen muss. Das höre ich einfach. Und
ja.
Das ist, ja, man könnte es wohl so ein bisschen als Fledermausortung bezeichnen. Es gab jetzt ja neulich die letzte Folge Wetten, dass, und da gab es auch einen Blinden, der so Fledermausortung macht. Der läuft dann immer so schnippend durch die Gegend. Mache ich nicht. Die Technik ist aber im Grunde eine ähnliche. Er macht einfach auch Geräusche,
ja,
mit denen er dann bestimmte, ja, Dinge orten kann. Ich weiß nicht, ob er auch mit Stock lief oder nicht oder sowas.
Wir haben es uns nicht angeguckt.
Wir haben es uns nicht angeguckt, genau. Und die Technik nutze ich schon von Kindesbeinen an, indem ich einfach alle Geräusche, die so um mich rum sind, in meine Ortung mit einbeziehe. Ich habe halt nur vergessen, das zu vermarkten. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. dann hätte ich heute vielleicht einen ganz tollen Ruhm, dass ich irgendwie der Erfinder der Fledermausortung war. Na, so ist es jemand aus Amerika, der irgendwann mal gemeint hat, oh, das mache ich jetzt mal und erzähle das mal irgendwelchen Leuten, die finden das bestimmt ganz spannend. Naja, egal.
Was mir gerade einfällt, so ein blindes Kind kommt ja nicht gleich mit Stock auf die Welt. Wann hast du gelernt, mit Stock zu laufen und was war vorher? Viele Löcher im Kopf, das weiß ich.
Ja, ich habe durchaus die eine oder andere Narbe auf der Stirn, die von ungestümen Tobegeschichten über den Hof oder in einem Fall durch eine Badeanstalt zeugen. Und man hat halt ab und zu auch mal an irgendeiner Mülltonne gebremst oder so. Also das ist alles vorgekommen. Und ja, mein Gott, man ist halt das Kind eben auch
sehr, sehr wild und
mal wild und ungestüm und so weiter. Ja. Und ich bin als Kind, ich bin ja in den 70er Jahren geboren und die ersten Jahre auch aufgewachsen. Da darf man nicht vergessen, damals gab es noch wesentlich weniger Verkehr als heute. Vor allem da, wo ich aufgewachsen bin, gab es wirklich sehr wenig Verkehr. Da konnte man also auch gefahrlos auf der Straße laufen als Kind, auch als blindes Kind. Und wurde weithin von irgendwelchen Autofahrern gesehen, weil es einfach sonst keine Autofahrer gab. Die hatten also rechtzeitig die Möglichkeit abzubremsen oder so. Und man hat ja auch selber dann die Autos früh gehört und ist zum Beispiel dann auch an den Straßenrand gelaufen oder so. Also ich bin viel mit meinem Opa unterwegs gewesen. Ich bin auch viel mit meinen Eltern unterwegs gewesen. Klar, in der Stadt natürlich dann immer an der Hand, später am Ellbogen, ne, wie das dann eben so gehört. Aber auch sonst eben viel freigelaufen. Und kannte meine Umgebung dann auch ziemlich gut, ziemlich schnell. Das habe ich auch schon als kleines Kind sehr gut gekonnt, mich zu orientieren. Und gelernt habe ich das dann während der letzten Grundschuljahre und dann weiter ausgebaut während der Pubertät. Und hatte dann irgendwann von meiner damaligen Mobitrainerin den sogenannten Freifahrtschein erworben. Sprich, sie traute mir zu, mich auch in unbekannten Umgebungen problemlos zurechtzufinden oder Leute zu finden, die mir Informationen über meine Umgebung oder meinen Standort geben können und so weiter. Also verschiedene Techniken, mich zurechtzufinden. Und das wird heute natürlich auch erweitert durch Apps wie Blind Square von auf dem iPhone, die ich so verwende mit Knochenleitkopfhörern, damit die Ohren nicht bedeckt sind. Die Knochenleitkopfhörer sitzen also vor den Ohren auf den Knochen und übertragen so die Sprache des Handys, ohne dass ich von den Ohren selber irgendwie beeinträchtigt bin, weil sie jetzt irgendwie zugedeckt wären oder so. Und wenn ich also in der fremden Umgebung bin oder so weiter, nutze ich dort die Richtungsangaben und die Informationen über Straßenkreuzungen und ähnliches als zusätzliche Navigationshilfe, um mich zurechtzufinden. Habe ich also hier in Hamburg schon genutzt, habe ich in Düsseldorf schon genutzt, habe ich aber auch in Kanada, in Toronto, wenn ich da geschäftlich unterwegs war, schon verwendet.
Also ich finde das super, dass das auch im Ausland funktioniert.
Ja, ja. Ja, denn die App kommt eigentlich aus Finnland.
Okay.
Und nutzt OpenStreetMap und OpenStreetMap ist ja weltweit und nutzt zusätzlich eben Foursquare Points of Interest als weitere Quelle. Aber eben in der Hauptsache, die Straßenkarten kommen von OpenStreetMap.
Stichwort alleine reisen. USA, Kanada. Früher mit Hund noch.
Genau.
Und jetzt allein mit Stock. Ich bekam mal die Frage, ob ich mir denn nicht furchtbar Sorgen machen würde, wenn du allein unterwegs bist. Da habe ich gesagt, nee, der kann so gut alleine unterwegs sein. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Eins noch schnell, noch zu dem auch alleine unterwegs sein auf Straßen. Wir haben hier in der Nachbarschaft eine Ecke, die recht gefährlich ist, weil die Straße in einer riesengroßen Kurve gebaut ist. Da landetest du mal mitten auf der Straße.
Mitten auf der Kreuzung,
auf der Kreuzung, mitten im Verkehr.
Für diejenigen, die Hamburg-Barmbek kennen, das ist die Kreuzung Adolf-Schönfelder, Beethovenstraße, Biedermannplatz und ein Stück weiter ist dann die Weidestraße. Und wenn man die Beethovenstraße überquert, verläuft die Adolf-Schönfelder Straße in den Übergang in den Biedermannplatz in einer Kurve. Das heißt, da funktioniert der sonst übliche Weg der Parallelüberquerung. Das heißt, dass man sich einfach am parallel laufenden Verkehr orientiert, nicht wirklich. Wenn man das tut, läuft man automatisch in eine Kurve und automatisch in die ja, in die Kreuzung rein, weil eben die Beethovenstraße auch nicht ganz rechtwinklig abbiegt. Also man muss da teilweise tatsächlich schräg laufen und ich laufe dann immer betont schräg in die Beethovenstraße rein. Das ist mir lieber, ich laufe in stehende Autos, ja, als in fahrende auf die Kreuzung.
Und da hat dein Bauch ja am Ende auch geholfen.
Da hat mein Bauch am Ende auch geholfen, weil du mir die Kreuzung aufgemalt hast. Genau, weil ich nämlich partout nicht verstanden habe, warum ich auf dieser Kreuzung immer ins Schleudern gekommen bin.
Ja, wir sind die Kreuzung gemeinschaftlich abgelaufen und auch das war immer noch schwierig. Und dann habe ich dir aufgemalt, wie die Kreuzung tatsächlich verläuft und dann ging's.
Genau, genau.
Ein Hoch auf deinen Bauch, Herr Zehe. Okay, jetzt aber nochmal alleine reisen. Kanada, USA. Warum? Also nicht, warum reist du alleine, sondern wie kommt das, dass du da überhaupt hin musst?
Ich arbeite.
Nein.
Doch.
Ja, einer muss ja das Geld verdienen. Ich arbeite ja nicht. Ich kann nicht. Ich bin Rentnerin. Tatsächlich. Aber das ist ein anderes Thema. Du arbeitest.
Ich arbeite für Mozilla. Das sind die, die den Firefox Webbrowser bauen. Bin dort zuständig für alles rund um die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen. Das heißt, dass der Browser und auch andere Produkte für Menschen mit Behinderungen nutzbar sind. Naja, und der Kern meines Teams sitzt in Toronto in Kanada. Und ab und zu hat man eben auch Arbeitstreffen, entweder dort oder wie jetzt kürzlich in den USA. Und es gibt einmal im Jahr in San Diego, Kalifornien, eine große Ausstellung von allen möglichen Sachen rund um Hilfsmittel für Blinde und auch eine Konferenz mit allen möglichen Talks, also richtig so Konferenz-Sessions, die dann die neuesten Entwicklungen beleuchten und ähnliches. Das ist die CSUN für diejenigen, die es kennen. Und da bin ich halt dann immer ganz fleißig unterwegs.
Ja, und da hältst du Vorträge und so weiter, aber das ist ja gar nicht so der Kern deiner Arbeit. Der Kern deiner Arbeit ist hier zu Hause vorm Computer. Es gibt Leute, die finden, dass das irgendwie furchtbar kompliziert klingt. Ein Blinder sitzt vorm Computer. Erklär doch bitte mal, wie du das machst.
Das ist ganz einfach. Ich mache das alles mit der Tastatur und dann läuft im Hintergrund eine zusätzliche Software mit, die die Bildschirminhalte, die andere Leute lesen, in gesprochene Sprache umwandeln. Das können Webseiten sein, das können E-Mails sein, das können Dokumente sein, das ist das ganz normale Umgebungsgedöns von Windows oder OS X oder ja, bei manchen Leuten auch Linux. Und da gibt es eben verschiedene Software, sogenannte Screenreader oder Bildschirmleseprogramme, die dann tatsächlich diese Dinge umsetzen in gesprochene Sprache, damit mir eben tatsächlich die Bildschirminhalte vorgelesen werden. Und damit das eben auch im Firefox richtig funktioniert und Webseiten richtig umgesetzt werden, da helfe ich bei. Und ich erkläre auf der anderen Seite auch vielen Webentwicklern, wie sie solche Seiten programmieren müssen, damit diese Umsetzung auch ordentlich klappt.
Ganz, ganz wichtiges Thema, barrierefreies Internet. Eine Frage, die in einem Kommentar kam auf unserer Facebook-Seite Wir Sabbeln, also facebook.com/wirsabbeln.podcast. Das war eigentlich keine Frage, sondern es war wirklich ein sehr langer Kommentar, der die Kernaussage transportierte, was man denn im Umgang mit Blinden besser machen kann. Was wünschst du dir von anderen, von deinen Mitmenschen? Wie soll man auf dich zugehen? Darf man dich direkt anfassen oder soll man dich ansprechen? Oder greift man, wie bietet man dir richtig an, dich über die Straße zu führen und solche Geschichten? Erklärst du dich da noch ein bisschen?
Also, zunächst mal Fragen. Fragen kostet nichts. Und bitte nur Fragen, nicht ungefragt anfassen oder wie es mir früher häufig passiert ist, einfach mal am Ellbogen schnappen und mitziehen, wenn man glaubt, ja, zu wissen, wo der Blinde gerade hin möchte, wenn er an der Ampel steht. Aber der möchte ganz bestimmt rüber. Ist nicht immer der Fall. Meistens schon, aber eben nicht immer. Und vor allem ist es unhöflich. Und vor allem ohne Kommentar zum Beispiel einfach zuzugreifen und mitzuziehen, so wie es früher häufig passiert ist, als ich noch Teenager war, ist einfach nur ganz mächtig unhöflich und bäh. Also Fragen. Gerne höflich fragen, ob man helfen kann. Dann kann man entweder ein Ja bekommen und hilft oder man bekommt ein höfliches Nein zurück und dann ist klar, Hilfe ist nicht nötig.
Ja, und dann bitte auch nicht beleidigt sein. Das ist völlig in Ordnung. Genau. Manchmal steht ein Blinder auch einfach nur rum und wartet Oder steht rum, weil er gerade rumstehen will.
Genau.
Oder so.
Oder steht rum, weil er genau zuhören will, wie zum Beispiel bestimmte Verkehrsströme laufen, damit man sich klar wird, wann man zum Beispiel eine Ampel überqueren kann. Das kann also durchaus mal passieren, dass ein Blinder mal 2-3 Ampelphasen einfach nur dasteht, um den Ampelphasen zuzuhören, damit er weiß, wann er die Straße überqueren kann. Denn viele Ampeln in Deutschland haben ja immer noch keine Signalgeber. Und da bleibt uns dann wirklich nur die Möglichkeit, die Verkehrsströme zu hören.
Vielfach werden ja diese blinden Ampeln dann auch von Bürgerinitiativen wieder verscheucht, von wegen, das stört uns nachts beim Schlafen, dieses Knacken. So laut ist das Knacken gar nicht.
Genau.
Und wenn man sich dann mal überlegt, um wie viel sicherer eine Blindenampel eigentlich ist, dann müsste man sich dieses Geknacke und ab und zu mal Gefiepe doch einfach gefallen lassen, oder?
Sehe ich schon genauso, ja. Sehe ich genauso.
Ansonsten, wie man eine Blindenampel auslöst, das habe ich auch erst lernen müssen. Das funktioniert nicht automatisch, sondern an diesen Sensoren für unsere Hände ist unten drunter ein Knopf. Wenn ihr den drückt, von unten an der Blindenampel, Blindenampeln erkennt man an einem leisen Knacken und an Lautsprechern. Wenn ihr da mal dran steht und von unten drückt, dann fängt der auch an zu fiepen. Die fiept schon lange nicht mehr von sich aus. Ich mache das absichtlich, weil ich das total super finde. Ich bin selber, wenn ich unterwegs bin, auch ganz gerne mal ein bisschen abgelenkt. Und das hilft mir dann auch noch. Ach scheiße, ja, stimmt, jetzt ist ja grün. Also, probiert das ruhig mal aus.
Genau.
Spread the word.
Genau. Eine andere Sache, die mir immer noch mal wieder passiert, gerade wenn wir zusammen unterwegs sind, die sich manche Leute auch gerne noch mal ganz mächtig hinter die Ohren schreiben können. Es ist unhöflich, im Beisein eines Menschen mit Schwerbehinderung über diesen in der dritten Person zu sprechen.
Ja.
Indem zum Beispiel die Begleitperson gefragt wird, was möchte er oder sie denn haben? Passiert heute immer noch ab und zu. Ja, nicht mehr so häufig, aber es passiert immer noch. Früher noch viel häufiger, gerade von älteren Menschen. Aber heute passiert es eben teilweise auch immer noch.
Leider.
Und das Erstaunliche ist, das Phänomen kenne ich nur aus Deutschland. Das kenne ich nicht aus Kanada oder den USA oder England oder sonst wie. Ich kenne das tatsächlich nur aus Deutschland, dass ich nicht gefragt werde, was möchten Sie denn haben, auch wenn ich eine vielleicht sehende Person dabei habe, sondern dass diese sehende Person häufig gefragt wird, was möchte er denn haben? Häufig bist das inzwischen du. Und so weiter, aber so weiter. Also wenn hier das jemand hört, der oder die, ne, zum Beispiel sowas wie im Einzelhandel oder im Restaurant oder so ist,
auch immer. Oder man steht gemeinsam beim Bäcker und ich antworte dann ja gerne, sorry, ich kann nicht hell sehen, mein Mann kann gar nicht sehen, der kann aber hören und reden. Fragen Sie ihn doch einfach selber.
Genau, sehr schöne Antwort. Mag ich jedes Mal, wenn ich komme. Und ja, also das sind so Dinge, die passieren tatsächlich immer noch. Und da können auch Menschen mit anderen Schwerbehinderungen immer noch ein Lied von singen, dass das denen regelmäßig auch noch passiert. Und das muss nicht sein. Das ist unhöflich, das ist ja quasi auch respektlos und es ist verletzend. Und es muss nicht sein. Das ist einfach unnötig.
Das muss tatsächlich so sein. Herzliche Stichwort Restaurant. Fällt mir gerade noch ein. Manchmal werde ich auch gefragt oder manchmal wird dir auch, obwohl du ja offensichtlich nicht gucken kannst, eine Speisekarte hingelegt. Noch kurz ein Wort, wie wir das machen. Wenn wir zusammen essen gehen, lese ich dir die Speisekarte vor.
Ja.
Und wenn du alleine essen gehst, da gibt es ja auch eine App. Es gibt für jeden Geschiss gibt es eine App. Es gibt auch dafür eine App. Ich schwöre.
Genau. Es gibt eine App, mit der man inzwischen richtig schnell und richtig gut Schriftstücke lesen kann. Das ist der sogenannte KNFB Reader. Kostet ein bisschen was, ist aber sein Geld wert.
Schweineteuer ist aber geile Scheiße. Es ist echt der letzte genau. heiße Scheiß für Blinde. Es ist wirklich ganz ernsthaft super. Diese App ist super. Gibt's für iPhone, denke ich, ne?
Ja.
Für Android ist der, glaube ich, noch nicht.
Nee, genau.
Aber es ist wirklich der Hammer.
Ja, allerdings. Und also absolut großes Kino. Und wenn das halt mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren sollte, was ja durchaus mal möglich ist, weil auch hier der grafischen Gestaltung ja keine Grenzen gesetzt sind. Entweder hat man sich vielleicht schon vorher übers Internet informiert, über die angebotenen Speisen und Getränke, oder man fragt einfach einen Ober.
Ja, was gibt es denn als Tagesgericht oder irgendwie zum so? Beispiel. Es ist einem ja der Mund gewachsen, Gott sei Dank.
Genau.
So, Marco, wollen wir abschließend noch ein kleines bisschen philosophieren?
Machen wir.
Ich hab eine Frage noch bekommen. Ein Zitat, entweder von Helen Keller oder Immanuel Kant, wer das rausgehauen hat, das ist nicht ganz klar. Nicht sehen können trennt von den Dingen, nicht hören können trennt von den Menschen. Wir können ja jetzt nur darüber reden, also aus eigener Erfahrung, wie das ist mit dem nicht sehen können. Trennt dich das von Dingen?
Nö.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Das können wir gerne so stehen lassen. Wir sind jetzt auch über eine Stunde. Ich finde, das war ein sehr informativer Podcast. Wir haben das richtig schön hingewerkelt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mir fallen jetzt auch keine weiteren Fragen mehr ein. Willst du noch irgendwas erzählen, Marco?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe Fransen am Mund und muss jetzt mal was trinken.
Okay. Tschüss.
Tschüss.